Also ich persönlich halte die Handysucht für ein weltweit sehr im Anstieg befindliches Problem. Man kann sogar von einer pandemischen Problematik letztlich sprechen.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler. Und ich möchte weniger am Handy sein. Mir fällt es aber schwer, das Ding wegzulegen und nicht gleich direkt schon wieder drauf zu gucken. Sagen vielleicht auch viele von euch. Ja, einfach mal weniger am Handy. Umgesetzt bekomme ich das aber irgendwie nicht so richtig. Geht mir so, vielleicht euch so und auch euren Kindern so. Apropos Kinder, wenn ihr diesbezüglich externe Hilfe braucht, die Heimatkrankenkasse bietet einen Kontakt zum Psychologen innerhalb von 2 Wochen. Mehr dazu in dieser Folge. Aber erstmal zurück zum Handy. Ohne Handy das Haus zu verlassen, ist ja für viele unvorstellbar. Wir wollen ja erreichbar sein. Bei einem Ausflug gerne ein Foto machen oder wenn wir an einer Bushaltestelle stehen, im Wartezimmer sitzen, bei der Arbeit kurz Pause machen, uns irgendwie auf dem Handy berieseln lassen. Immer häufiger sprechen wir in dem Zusammenhang auch von einer Handysucht. Bin ich denn handysüchtig? Wir können das gerne zusammen in dieser Folge rausfinden. Wie sich Handysucht äußert, welche Auswirkungen sie hat und wie Eltern ihren Kindern helfen können, das klären wir mit Benedikt Bratke, Oberarzt in der Klinik für psychische Gesundheit der Uniklinik in Münster. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung, Herr Teichler. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und finde, dass wir uns ja auch ein spannendes Thema ausgesucht haben, über das wir heute reden.
Ja, mir geht es zumindest auch immer so, dass ich ziemlich viel Zeit am Handy verbringe. Hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen vor unserem Gespräch heute, als ich darüber nachdachte, oh, heute schon wieder viel zu viel am Handy rumgeölt. Da kriege ich gleich auf die Finger vom Experten. Gibt es eine Definition von Handysucht? Bin ich schon süchtig? Kann ich das rausfinden? Wie sieht das so aus?
Ja, also zunächst einmal ist wichtig zu sagen, dass der Begriff der Handysucht in keinen offiziellen Diagnosemanualen aktuell zu finden ist, wie das beispielsweise bei der Nikotinabhängigkeit oder der Cannabisabhängigkeit der Fall ist. Dafür ist die Forschungslage aktuell noch zu dünn und unter den Experten besteht ein Stück weit Uneinigkeit darüber, ob die Smartphone- oder Abhängigkeit oder Handysucht als eigenständige Diagnose oder als Teil eines Kontinuums technologischer Süchte zu sehen oder zu betrachten ist. Also ich persönlich halte die Handysucht für ein ja weltweit sehr im Anstieg befindliches Problem. Man kann sogar von einer pandemischen Problematik letztlich sprechen, die 0,8 Milliarden Menschen momentan weltweit betrifft und auch weit über 5% der 69 Millionen Smartphone-Nutzer in Deutschland. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die hat mal so einige Anzeichen einer Suchterkrankung zusammengefasst. Am ersten ist zu nennen, dass ich eine Sucht daran erkenne, dass es eine sogenannte gedankliche Vereinnahmung gibt, also ein sogenanntes Craving-Verhalten. Der zweite Punkt ist, dass ich so ein Stück weit Kontrolle über mein Smartphone verliere und über die Nutzung. Der dritte Punkt, dass ich immer längere Nutzungszeiten brauche. Häufig ist es dann in der zeitlichen Abfolge so, dass es bei Entzug zu sogenannten entzugsähnlichen Symptomen kommt, wie Nervosität, Unruhe, Reizbarkeit oder Angst und dass ich in der Folge soziale negative Auswirkungen verspüre. Also, dass ich meine Familie vernachlässige, von meiner Familie, von Freunden kritisiert werde, in der Arbeit oder auch in der Schule absacke. Und im letzten Teil der Suchtentwicklung ist mehr oder weniger so ist, dass ich Vermeidung anderer Aktivitäten wie Hobbys und früherer Interessen betreibe. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, wenn 3 dieser Kriterien bei einem Menschen über ein Jahr erfüllt sind, dann kann man von einer Suchterkrankung sprechen.
Also was war das jetzt? Entzugserscheinungen? Ich kann es nicht außer Hand legen. Und was war das noch?
Entzugserscheinungen war das eine. Dann ist es so, dass ich einen Kontrollverlust habe, dass ich eine Toleranz entwickle, negative Auswirkungen auf mein soziales Leben verspüre und dass ich andere Aktivitäten wie frühere Hobbys und Interessen vermeide.
Also gibt es da irgendwie so eine Checkliste? Also gehe ich dann durch und kreuze an, von wegen bin ich jetzt auf Level 1, 2 und 3 und sammle dann Punkte im negativen Sinne, oder?
Ja, genau. Also es ist schon wie so eine Checkliste zu sehen. Und wenn 3 der Kriterien erfüllt sind und über ein Jahr einen Menschen belastet haben, dann kann man insgesamt sagen, die Kriterien für eine Suchterkrankung sind erfüllt.
Also sollte ich mir dann selbst die Frage stellen, kann ich auch den Tag ohne Handy verbringen oder ist das dann schon zu krass gefragt, sondern sollte ich erstmal sagen, könnte ich 2 Stunden ohne Handy sein oder wie kann man das noch so austarieren?
Ja, ich würde grundsätzlich sagen, inwiefern besteht bei mir ein Kontrollverlust über meine Handynutzung? Also wiefern kann ich überhaupt meinen Handykonsum kontrollieren und was empfinde ich für mich selber an persönlichem Leidensdruck, wenn ich mal einmal mein Handy nicht mehr zur Hand habe? Merke ich da für mich selber, dass ich nervös werde, dass ich unruhig werde, dass ich reizbar werde, Angstsymptome sogar vielleicht entwickle und ein Gefühl innerer Leere oder Langeweile ohne Smartphone verschwinde?
Das mit der Langeweile kenne ich auch, dieses manchmal so von wegen, okay, was mache ich denn jetzt? Das würden Sie sagen, ist schon schwierig dann?
Absolut. Also wenn ich immer wieder so das Gefühl habe, nicht ich mache etwas häufig, sondern ich kann nicht mehr anders. Also ich muss immer wieder zum Handy greifen. Es ist so ein innerlicher Zwang. Dann ist sicherlich es so, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, ob mein Handyverhalten schon auch auffällig ist.
Haben Sie das bei sich auch gemerkt, dass irgendwas auffällig ist?
Ich habe meinen Smartphone-Konsum, seitdem ich mich mit der Thematik beschäftige, wirklich um einiges reduzieren können. Also ich war früher bei so 4,5 Stunden. Jetzt mache ich das deutlich bewusster und sorge immer dafür, dass ich so bei maximal 2 bis 2,5 Stunden in der Woche lande. Und das gelingt mir momentan auch, muss ich sagen, recht gut.
Also okay.
Da bin ich ein bisschen stolz auf.
Ja, könnte dann auch schon sein. Aber ich höre da schon raus, es gibt da schon so eine Stundenanzahl, wo man sagt, das ist in Ordnung.
Ja, so würde ich sagen. Also als Pausregel würde ich immer sagen, ich würde nicht mehr als 3 Stunden am Handy verbringen. Na, also wir wissen aus der Wissenschaft, dass ab 3 Stunden Smartphone-Zeit täglich die Wahrscheinlichkeit, beispielsweise psychisch zu erkranken, grundsätzlich sich erhöht. Ab 5 Stunden Bildschirmzeit ist es sogar so, dass sich das Risiko verdoppelt, beispielsweise an einer Depression oder Angststörung zu erkranken. Ganz entscheidend ist aber zu differenzieren auch zwischen einer aktiven oder passiven Nutzung. Also eine aktive Nutzung ist beispielsweise, wenn ich Tutorials nachgehe, wenn ich mich weiterbilde, wenn ich vielleicht auch mein Handy sinnvoll beruflich nutze. Das ist weniger suchterzeugend als die sogenannte passive Nutzung, wenn ich durch ein sogenanntes Doomscrolling, also durch ein wahlloses Durchschalten unterschiedlicher Videosequenzen beispielsweise bei TikTok oder anderen Social-Media-Portalen einfach nur mich von irgendetwas versuche zu betäuben oder, wie Sie das gerade ja auch so ein bisschen ausgeführt haben, so ein bisschen Langeweile zu überbrücken.
Mm. Und Sie haben jetzt schon von pandemieartigen Verhältnissen, sag ich mal, gesprochen, die dann ja auch, wenn das eine Pandemie ist, ja auch durch alle Altersklassen und Geschlechter durchgeht, ne?
Absolut. Das ist sehr unterschiedlich in Altersklassen und in Geschlechterklassen. Also ich fange mal bei den Alltagsklassen sozusagen an. Also die junge Generation ist sehr viel auf Social Media unterwegs, mittleren Alters ist sehr viel in Messenger-Diensten involviert, wie natürlich WhatsApp oder Signal. Und die ältere Generation, das ist jetzt ein neues Problem, was gerade auftaucht, ist nicht selten mit Suchtproblematiken behaftet. Also das Online-Spielen ist beispielsweise jetzt eine englische Studie rausgekommen, gerade unter Senioren, leider sehr, sehr anwachsend.
Okay. Ja, wo wir auch bei dem Punkt sind, wer guckt denn oder wer konsumiert da was? Also rumdaddeln und berieseln lassen, würde ich jetzt sagen, ist so dieses klassische TikTok, Instagram, ich schaue mir lustige Katzenvideos an, einfach so, oder?
Ja. Also da ist auch nochmal so eine Differenzierung zu machen. Also gerade bei den Geschlechtern ist es so, das weibliche Geschlecht eher dann Social Media eine größere Rolle spielt, während das männliche Geschlecht mehr die Messaging-Dienste nutzt und auch eher dann zur Gaming-Disorder neigt. Also relativ viel dann Online-Spiele betreibt.
Okay, und wenn ich dann zu viele Online-Spiele betreibe und irgendwie auch merke, dass ich unruhig werde, wenn ich es nicht tue, dann wäre das ein Anzeichen für, dass es jetzt schon auffällig und nicht mehr normal.
Genau, und das dann gepaart dann mit einer Nutzungszeit, die über 3 Stunden hinausgeht. Also da könnte man sich durchaus dann schon mal auch Gedanken machen. Genau.
Aber was ist jetzt so was ist so das Verführerische an dem Handy? Also warum komme ich da manchmal schwer von los? Also ist es dann das, was ich konsumiere oder ist da generell irgendwas anderes schief im Kopf oder?
Ja, das ist eine spannende Frage natürlich, die uns ja irgendwie auch alle betrifft und die jeder Smartphone-Nutzer sicherlich auch unterschiedlich beantworten würde. Aber es ist ja mittlerweile so, dass unsere komplette Alltagsplanung ja mittlerweile durch das Smartphone dominiert wird. Ja, also Manfred Spitzer, ein bekannter Arzt und Psychiater aus Ulm, sprach mal in diesem Kontext auch von einem sogenannten digitalen Taschenmesser. Ne? Egal ob Banking, Navigation, sozialer Austausch oder Gaming, das Handy ist eigentlich für alles irgendwie heute benutzbar. Und aus medizinischer Sicht muss man sagen, dass es eine Kombination aus biologischen, psychologischen und technischen Mechanismen gibt, die dazu führt, dass unser Belohnungssystem, also ein Netzwerk aus mehreren Hirnarealen, übermäßig stimuliert wird. Darin liegt, grob erklärt, die Verführung oder auch die Magie, so gesehen, des Smartphones. Ich gehe da mal so ein bisschen auf die biologischen Faktoren ein. Also Apps sind nach dem Prinzip der sogenannten intermittierenden Verstärkung konzipiert, was auf den US-amerikanischen Psychologen Jeffrey Skinner zurückzuführen ist. Also das heißt, ich weiß bei der Nutzung einer App nicht, ob oder wann ich belohnt werde durch einen Like, durch neue Follower. Und jeder dieser Likes sorgt im Prinzip dafür, dass mein Glücksneurotransmitter, das Dopamin, ausgeschüttet wird. Und davon möchte ich dann immer mal ein Stück weit mehr. Und diese unvorhersehbaren Belohnungen im Gehirn sind besonders suchterzeugend. Die psychologischen Faktoren sind so zu sehen, dass wir als Menschen ja den sogenannten sozialen Imperativ des zwischenmenschlichen Zugehörigkeitsgefühl irgendwo auch folgen. Also das heißt, über Likes, über Follower wollen wir in Gruppen uns engagieren, möchten in Gruppen teilnehmen. Und das ist im Prinzip ein urmenschlicher Instinkt in uns. Und technische Alltagsgestaltung, da ist es sicherlich so, dass wir ja heute in unserer Gesellschaft aufgefordert sind, ständig erreichbar zu sein. Also das ist beruflich und privat ja zunehmend der Fall. Und da ist es so, dass die Angst, in einem Lebensbereich etwas zu verpassen, uns dazu treibt, immer wieder zum Handy zu greifen. Wir nennen das auch die sogenannte FOMO, also die Fear of Missing Out, die in dem Moment dann eine wichtige Rolle spielt.
Also ist es aufregend, ein Adventure, das Handy zu benutzen?
So sind die Apps mittlerweile designed und so machen sich viele App-Designer in der San Francisco Area in Amerika sich heute Gedanken darum, wie sie uns möglichst weit in der Nutzung halten können und haben Deutschland im Prinzip ja mittlerweile zu einem Mittelkonsumland gemacht. Wir haben eine durchschnittliche Bildschirmzeit von 3,5 Stunden. Das ist im weltweiten Vergleich noch, wie ich sagte, im mittleren Bereich. Aber man muss sagen, das ist in den letzten 2 Jahren um 1 Stunde angewachsen. Wir liegen noch relativ weit unter asiatischen Ländern, wie beispielsweise Südkorea, China, wo teilweise wirklich 8 Stunden die durchschnittliche Bildschirmzeit sind. Aber trotzdem ist diese Entwicklung sehr besorgniserregend.
Warum? Was ist das Schlimme?
Weil letztlich wir mit dieser Zeit, die wir am Handy verbringen, uns sogenannte Opportunitätskosten aufbauen. Ja, also wir könnten ja durchaus unsere Zeit auch dafür nutzen, sportlichen Aktivitäten nachzugehen, analogen Freundschaften nachzugehen, uns in beruflichen Projekten gegebenenfalls zu engagieren. Aber wenn wir uns unser Dopamin immer wieder über unser Smartphone holen, also unser Glücksgefühl, dann werden wir weniger motiviert, uns im wirklichen Leben so gesehen dann unsere Belohnung abzuholen.
Weil ich dann gesättigt bin, sage ich, oh, ich habe schon so viele Glückshormone, habe bei meinen Katzenvideos, habe schon so viel gelacht, jetzt muss ich nicht auch noch mit meinem Kumpel lachen, oder?
Es gibt auch Leute, die einmal auch sagen, das, was ich über das Smartphone kreiere, ist das billige Dopamin, weil es einfach zu haben ist. Und das teure Dopamin, das hole ich mir beispielsweise darüber, dass ich ein berufliches Projekt beende, dass ich eine Prüfung erfolgreich absolviere oder dass ich mich in meinen Freundeskreis eingebracht habe. Also das sind nochmal unterschiedliche Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Ich bin eigentlich mit meinem Glücksgefühl so weit über mein Smartphone gesättigt, dass ich nicht mehr so motiviert bin, mich in den Lebensbereichen zu engagieren, die ich gerade in Stuttgart benannt.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber wenn ich dann so ich könnte mal wieder, dann rufe ich nicht irgendwo an, sondern ich nehme mir mein Handy und scroll so lange bei TikTok, Instagram, YouTube, wie auch immer, bis ich irgendwas finde, was mich auf Level bringt. Und dann ist auch gut erstmal, oder?
Ja, spitz gesagt könnte man das so formulieren.
Okay. Ja, wenn man es jetzt so ausspricht oder hört, ist ja schon irgendwie krank, ne?
Ist auf jeden Fall herausfordernd, so wollen wir es mal sagen. Ich wollte ja auch nicht alle Funktionen, ich sag mal, des Handys oder des Smartphones verteufeln. Man muss ja grundsätzlich sagen, das hat auch viel Gutes gebracht, ja. Also Freundschaften wiederbelebt werden, verschollen gedachte Familienmitglieder konnten wiedergefunden werden. Also Smartphone-Konsum soll ja nicht grundsätzlich komplett eingestanzt werden, aber es geht im Prinzip darum oder dafür zu sorgen, dass man im Prinzip die Kontrolle über sein Smartphone hat und nicht durch sein Smartphone kontrolliert wird, so würde ich sagen.
Das haben Sie schön gesagt, da gebe ich Ihnen voll und ganz recht. Eine Brücke schlage ich noch, bevor wir zu dem Weg kommen, wie man das irgendwie besser steuern kann. Sie hatten eingangs nämlich noch auch von Psyche gesprochen, welche Auswirkungen das auf den Körper hat. Das macht was, weil man dann anfällig wird für, hätten Sie nicht Depressionen gesagt?
Also insgesamt muss man sagen, entstehen Nachteile an unterschiedlichen Stellen durch einen exzessiven Smartphone-Konsum. Ich würde da sogar eine Vierteilung fordern, aus körperlichen, psychischen, sozialen und kognitiven Folgen. Also die körperlichen Folgen sind mittlerweile recht gut erforscht. Es gibt zunächst einmal orthopädische Probleme, wie den sogenannten Handy-Nacken oder den Handy-Daumen, der bei exzessivem Konsum auftreten kann. Ganz wichtig ist auch, dass eine übermäßige Smartphone-Nutzung nicht selten zu einem relevanten Bewegungsmangel beim Betroffenen führt. Aus ophthalmologischer Sicht, also aus Sicht der Augenärzte, ist es so, dass die Kurzsichtigkeit in vielen Altersklassen in Deutschland relevant zugenommen hat. In Asien ist das noch viel frappierender. Da ist es mittlerweile so, dass 80% junger Menschen mittlerweile unter einer Kurzsichtigkeit leiden, weil sie nicht mehr in die Ferne schauen. Das ist ein großes Problem, sondern stetig ihre Zeit am Smartphone verbringen. Was man sich auch vergegenwärtigen muss, ist, dass ich bei einer exzessiven Smartphone-Nutzung ein 38% erhöhtes Risiko habe, an chronischen Kopfschmerzen zu leiden. Und was die HNO-Ärzte mittlerweile beklagen, ist auch relevant, denn die berichten zunehmend von Hörschäden durch einen übermäßigen Gebrauch sogenannter In-Ear-Kopfhörer. Das muss man auch im Ohr bedenken. Das sind nur die körperlichen Folgen. Die psychischen Folgen sind Schlafstörungen bei einem exzessiven Handygebrauch, aber auch ein erhöhtes Risiko an Angsterkrankungen oder an Depressionen zu leiden. Die sozialen Folgen sind auch zunehmend beeinträchtigt für den gesellschaftlichen Kontext. Es geht häufig da, dass exzessiver Smartphone-Konsum zu Ablenkungen im Beruf, Schule oder Studium einfach auch führt, dass analoge Freundschaften zunehmend vernachlässigt werden und dass Konflikte in Familien im Rahmen einer zu hohen Handynutzung entstehen. Was ich auch interessant fand, neulich zu lesen, war die Verkehrsgefährdung. In den USA ist es mittlerweile so, dass es inzwischen mehr Unfalltote durch eine inadäquate Smartphone-Nutzung gibt, als durch den Alkoholkonsum. Also da kann man insgesamt sagen, dass ein zuwachsendes oder Problem einfach auch wird, was auch im deutschen Straßenverkehr zu beobachten ist. Ein vierter Punkt sind die kognitiven Folgen. Wir wissen, dass exzessiver Smartphone-Konsum auch Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen und Gedächtnisstörungen machen kann. Also insgesamt kann man sagen, dass die Smartphone-Nutzung im exzessiven Bereich wirklich langfristig nachteilig für das Individuum einfach auch sein kann.
Gut, habe ich zumindest jetzt mitgenommen. Nicht gut, sollten wir nicht strapazieren, beziehungsweise so weit sollte es nicht kommen. Wo wir dann beim Punkt sind, Sie haben das ja selbst auch schon gesagt, Sie sind jetzt runter von Ihrem Konsum auf 2,5 Stunden, wenn ich das richtig notiert habe.
Ja, so im Durchschnitt ist das so, genau.
Wie haben Sie das gemacht?
Also das habe ich in unterschiedlichen Stellen geschafft, würde ich mal sagen. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist zunächst einmal zu schauen, wie hoch ist überhaupt meine tägliche Bildschirmzeit. Ja, da habe ich immer auf entweder Bildschirmzeit bei iOS geachtet. Es gibt ja auch, ich glaube, Digital Wellbeing bei Android, wo man erstmal sehr gut seine Screentime mehr oder weniger einfach auch messen kann. Dann habe ich es mir so gestaltet, dass ich mir zeitliche Grenzen und räumliche Grenzen für meine Smartphone-Nutzung gesetzt habe. Also sprich, das Smartphone aus dem Schlafzimmer verbannt, um gebessert wichtige Schlafstadien zu erreichen und am Ende des Tages auch Erholung zu erlangen. Dann habe ich mein Smartphone vom Schreibtisch verbannt, weil es mittlerweile Studien gibt, die belegen, dass meine kognitive Leistungsfähigkeit um 30% sinkt, wenn das Smartphone einfach nur auf dem Schreibtisch anwesend ist. Das nächste, was ich gemacht habe, ist im Prinzip in familiären Kontexten das Smartphone vom Esstisch zu verbannen, um im Prinzip effektive Kommunikation zu gewährleisten. Also unterschiedliche Schritte, räumlich und zeitliche Grenzen zu setzen. Der dritte Schritt ist, dass ich mal darüber nachgedacht habe, sogenannte Digital Detox Apps zu installieren, wie Forest, wie Freedom oder wie Offtime. Das nächste, was dann gefolgt ist, ist, dass ich meine Push-Up-Nachrichten deaktiviert habe. Das ist letztlich nochmal ein gutes Tool, um nicht immer, ich sag mal, schon fast zwanghaft zum Handy zu greifen. Dann habe ich den Graumodus aktiviert, um nicht immer wieder durch, ich sag mal, einfach auch die Farbflows irgendwo auch immer wieder auf mein Handy zu schauen. Und was ganz wichtig ist, ist die Aktivierung eines Blaulichtfilters. Also man muss sich immer vergegenwärtigen, Blaulicht ist ein sehr energiereiches Licht, was unseren Melatonin-Stoffwechsel destabilisieren kann. Und wir schlafen in letzter Instanz dadurch schlechter. Und was am Ende des Tages dann gefolgt ist, ist, dass das Handyverhalten ein wenig umtrainiert wurde. Also dass ich mir attraktive Alternativen im wirklichen Leben geschafft habe. Also viel Sport, viel Hobbys, analoge Freundschaften gepflegt habe und teilweise dann auch so ein Stück weit gesehen habe, dass ich mal ganze Stunden oder vielleicht auch mal ganze Tage ohne Smartphone bin.
Und wie fühlt sich's an?
Sehr gut fühlt sich das an. Man fühlt sich konzentrierter, man fühlt sich ausgeschlafener. Also eigentlich hat es nur Vorteile.
Okay, ja. Aber es war nicht jetzt irgendwie so ein Entzugserscheinung von wegen, oh, ich möchte jetzt gerne, ach, es ist ja gar nicht da.
Nee, gar nicht, weil ich mir immer am Ende des Tages Alternativen geschaffen habe. Also ich habe dann selber einfach auch gemerkt, wie ich relativ viel auf Social Media unterwegs war, auf den gängigen Plattformen. Und ich habe mir Alternativen in Form von Büchern oder letztlich dann einfach auch sinnvollen Inhalten geschaffen, sodass ich eigentlich da einen Entzug nicht wirklich gemerkt habe.
Okay, also Sie haben sicher, das kenne ich auch schon in einer anderen Folge, wenn man aufhören will zu rauchen, die wir auch hier im Fitmacher-Podcast hatten, habe ich auch schon rausgehört, dass man sich Strategien für den Fall, für Umgebungen, für Räume, Situationen schafft, um vorbereitet zu sein, um nicht wieder in eine Falle zu tappen, in Anführungsstrichen.
Absolut. Es geht ja um einen handyfreien Alltag dann mehr oder weniger so weit zu schaffen, wie das möglich ist. Und gleichzeitig jetzt aber auch jetzt nicht die komplette Abstinenz dann irgendwie anzupeilen, die einen dann komplett irgendwie sozial isolieren würde, so will ich mal sagen.
Okay, und das sind auch die, für mich waren es jetzt 7 Punkte, die ich mit notiert habe. Das sind die 7 Empfehlungen, die man sozusagen aussprechen kann.
Also die sind sehr sinnvoll in der praktischen Umsetzung. Ich würde auch nicht alles auf einmal machen. Also am Ende des Tages ist es so, sich erstmal so kleine, erreichbare Ziele zu setzen, beispielsweise eine wöchentliche Bildschirmzeit von unter 3 Stunden. Das ist schon mal wirklich ein Ziel, was man sich setzen sollte. Und wenn man dann irgendwo auch merkt, da bin ich erfolgreich gewesen, kann man dann Stück für Stück weiter voranschreiten.
Es sind ja immer diese Punkte, dass man selbst weiß, ah, es ist irgendwie doof, ich müsste weniger Handy machen oder weniger Zeit mit dem Handy verbringen, aber es dann am Ende umzusetzen, ist ja nicht immer so einfach. Von daher finde ich diese Herangehensweise, das habe ich für mich auch schon übernommen, ohne es vorher von Ihnen zu wissen, die Push-Nachrichten für gewisse Apps auszustellen, um nicht fremdbestimmt zu sein, durch jedes Vibrieren, Piepen, Blinken, wie auch immer abgelenkt zu sein, sondern selbstständig zu gucken, hat mir auch schon mal sehr geholfen. Auch wenn ich jetzt die anderen Punkte noch nicht gemacht habe, würde ich sagen, hilft das schon sehr. Jetzt ist es so, das kann ich ja jetzt sozusagen für mich machen, wenn ich jetzt in der Rolle der Eltern bin, die ihr Kind handysüchtig auf dem Sofa, im Zimmer, in der Bahn, wo auch immer sehen, dann ist es ja, glaube ich, ein bisschen was anderes. Also wie gehen beispielsweise Eltern damit um, wenn die Kinder handysüchtig in Anführungsstrichen sind?
Ja, Kinder sind ja letztlich ja viel suchtanfälliger als erwachsene Menschen. Das hat einfach so ein Stück weit mit der Hirnreifung zu tun, die erst mit dem 21. Lebensjahr abgeschlossen ist. Also man kann sich immer so grob merken, dass das kindliche Gehirn 2 bis 3 Mal anfälliger ist, eine Suchterkrankung zu erlangen. Eltern haben natürlich insgesamt, da geht es schon mal los, eine sehr wichtige Vorbildfunktion. Also Kinder merken sich sehr genau, welchen Stellenwert das Smartphone für Eltern hat und imitieren dieses Verhalten einfach auch. Ja, das ist das, was Eltern schon mal zunächst einmal herausfordert und teilweise auch überfordert. Das andere ist natürlich, dass Eltern zunehmend so ein Stück weit einfach auch ja fast eine Lehrerfunktion einnehmen, weil sie am Ende des Tages so ein bisschen für Medienedukation mehr oder weniger verantwortlich sind. Also zum einen irgendwo auch zu schauen, welche Inhalte werden konsumiert und wird meinem Kind vielleicht auch irgendwo beginnend vielleicht in Gefahr laufen, vielleicht auch Opfer von Cybermobbing zu werden, was beispielsweise in Social Media unter Jugendlichen ja einfach auch ein Thema ist. Das ist wichtig und umso wichtiger ist es für Eltern, da natürlich auch ein Stück weit Regeln zu setzen für die Kinder. Also so wie ich das gerade einfach auch beschrieben habe, gewisse familiäre Rituale aufzubauen, ein Stück weit Alternativen einfach auch zum Smartphone-Konsum zu schaffen, sei das sportlich, sei das vielleicht auch musikalisch. Also ganz wichtige Funktionen, die den Eltern dazukommen, um letztlich den Kindern, ich sag mal, Alternativangebote zu schaffen.
Und ist jetzt auch, also unterscheidet sich das vom Alter her, wie viel Zeit man am Handy verbringen sollte? Also gibt es dann eine andere Empfehlung als bei Erwachsenen?
Ich würde mal grob sagen, dass ich immer dafür bin, also im Alter von 0 bis 2 noch gar keine Smartphone-Nutzung bei Kindern zuzulassen. Das hört sich jetzt vielleicht Trivialer ist es aber nicht in der wirklichen Welt, das muss man wirklich sagen. Ich würde wirklich dafür plädieren, dass bis zum 16. Lebensjahr nicht länger als 2 Stunden vom Smartphone verbracht werden sollten und dann auch nur mit pädagogisch sinnvollen Inhalten. Und dann gilt im Prinzip ab dem 16. Lebensjahr, dass man dann auch die 3-Stunden-Regel so ein Stück weit einhalten würde. Das ist so mein Gefühl.
Ja. Und dann sage ich meinem Kind dann auch von wegen, mach die Push-Nachrichten weg. Also das ist ja in dieser Belehrungsfunktion, glaube ich, noch mal etwas unangenehmer, oder? Also.
Ja, also man sollte nicht belehrend quasi auf die Kinder einwirken, sondern man sollte das in einem partizipativen Prozess machen. Also so ein Stück weit einfach auch Interesse für die digitalen Gewohnheiten des Kindes letztlich einfach auch entwickeln, immer mal auch interessiert fragen, was beschäftigt dich gerade bei Social Media? Ist es irgendwas, was dich beunruhigt? Gibt es in den Gruppen irgendwelche unangenehmen Dynamiken? Dass man im Prinzip so ein Stück weit mit dem Kind auf Augenhöhe gemeinsame Regeln und Vorangehensweisen dann kreiert, die einen effektiven Umgang mit dem Smartphone ermöglichen.
Aber sollte ich dann auch handyfreie Zonen einführen? Also dass ich sage, hier am Esstisch gibt es dann kein Handy oder am Schreibtisch, im Schlafzimmer. Also dass es einen Ort fürs Handy gibt oder wie mache ich das?
Ich würde das ganz klar empfehlen und ich würde vielleicht dafür plädieren, dann wirklich auch Handyzeiten einzuführen. Also dass man wirklich auch sagt, von 16 bis 17 Uhr, wenn die Hausaufgaben gemacht sind, dann ist es im Prinzip möglich, pädagogisch sinnvolle Anwendungen zu nutzen, sich sozial auszutauschen, aber das dann alles so ein Stück weit gemeinsam in einem zeitlichen Rahmen zu halten, der es dann immer noch ermöglicht, dass das Kind, ich sag mal, ausreichend an analogen Freundschaften pflegen kann und im richtigen Leben einfach auch noch den Freundschaftskreis unterkommt.
Ja, es gibt natürlich auch manchmal gerade die Pubertierenden oder die pubertäre Phase, wo es dann vielleicht alles doof ist. Also ich will mit meinen Eltern auf gar keinen Fall Karten spielen, ich will auf gar keinen Fall rausgehen, ich möchte nur in meinem Zimmer sein und auf mein Handy gucken. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, schätze ich mal.
Absolut. Also Sie schwächen ja gerade so ein Stück weit Hobbys oder ich sag mal in irgendeiner Form dann analoges Miteinander an und das ist letztlich für die kindliche Entwicklung von, unvorstellbarer Wichtigkeit, schult im sozialen Miteinander, schult manuelle Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten. Also das sind wirklich die Dinge, auf die Eltern auch einen sehr großen Wert legen sollten.
Was meinen Sie jetzt genau?
Ja, dass letztlich da, wo ich im Zwischenmenschlichen, wo ich es lerne, Empathie zu entwickeln, Gefühl für den mir gegenüber zu entwickeln, das kann das Handy mir ja nicht ermöglichen. Das hat sehr viel dann auch mit charakterlicher Reifung zu tun und am Ende des Tages, wo ich Karten spiele, wo ich mal lerne, mit Niederlagen anzugehen, wo ich mal lerne, so ein bisschen darauf zu achten, welches Blatt der Gegenüber haben könnte. Das sind alles Fertigkeiten, die im Prinzip im jungen Alter erlernt werden sollten. Weil sie einfach dann für die charakterliche Reifung dann auch unheimlich wichtig sind.
Ja, definitiv. Nur ich stelle mir die Frage, also meine Tochter ist noch nicht so weit, aber wenn ich in der Phase wäre, könnte ich es mir unglaublich herausfordernd vorstellen, mein Kind dahin zu kriegen, dass sie das Handy weglegt. Also ich kann sie dann schlecht mit Kartenspielen locken, vermutlich mal. Das meine ich.
Ja, das ist Überzeugungsarbeit, aber das ist das, was letztlich dann die große Herausforderung ist, dann für die heutige Elternschaft, was nochmal auch damit einhergeht, immer wieder auch sich für neueste Entwicklungen einfach auch, was digitale Medien angeht, sich zu informieren, um da dann im Prinzip dann auch dem Kind auf Augenhöhe entgegentreten zu können, weil das ist in der heutigen Zeit gar nicht mal so einfach, wenn man letztlich digitale Trends, die es ja mittlerweile in den Social Media Anwendungen gibt oder neueste Games, die auf den Markt kommen, das alles zu verfolgen und da im Prinzip auch dafür zu sorgen, dass man immer noch auch mit dem Kind im Dialog bleiben kann.
Ja. Nun schließe ich nicht aus, dass manche Eltern diese Situation dennoch ab und an irgendwie überfordert und sich da Unterstützung wünschen. Die Heimatkrankenkasse bietet die Unterstützung an, auch bei anderen Themenkomplexen. Da reden wir dann über Ängste, Leistungsdruck, Mobbing. Seelische Herausforderungen bei Kindern und Jugendlichen können ja die ganze Familie vor große Belastungen stellen. Ist natürlich im Zweifel nicht für jeden jetzt die passende Maßnahme, aber wir wollen sie euch gerne einmal mit an die Hand geben. Es geht um eine Online-Psychotherapie. Eine Zusatzleistung der Heimatkrankenkasse, die bietet eine Online-Psychotherapie für Familien an. Innerhalb von 2 Wochen gibt es da den ersten Kontakt. Nach einem ersten Gespräch, in dem der Bedarf des Kindes geklärt wird, kann dann die Therapie in der Regel innerhalb weiterer 2 Wochen beginnen.
Die Online-Psychotherapie umfasst bis zu 20 Sitzungen. Kinder und Jugendliche nehmen daran alleine oder bei Bedarf dann auch ab und an mit den Eltern teil. Das ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 20 Jahren, die bei der Heimatkrankenkasse versichert sind. Infos dazu habe ich euch wie gewohnt in die Beschreibung oben gepackt und entsprechend verlinkt. Sie hatten jetzt, glaube ich, gesagt, dass die jüngere Generation beim Thema Handysucht mehr betroffen ist als andere Generationen, oder war das gleich auf? Ich weiß es nicht mehr.
Nee, also die Bildschirmzeit der Jüngeren, die ist deutlich höher. Das hängt natürlich damit zusammen, dass junge Menschen gerade nochmal ein besonders hohes Bedürfnis haben, sozial unterzukommen, sozial anerkannt zu sein, sehr viel Wert auch darauf zu legen, was so das Umfeld macht. Und deshalb ist es gerade bei jungen Menschen so, dass die eine deutlich höhere Bildschirmzeit haben als die Eltern.
Ja, ich stelle mir das jetzt in der Phase der Eltern unglaublich schwierig vor, dann nicht auch als uncoole Mama, uncooler Papa daherzukommen und man eben nicht will, dass die Symptome, die Sie angesprochen haben, von Nackensport bis depressive Verstimmung dann irgendwann auftritt, dass man nicht weiß, okay, wie kriege ich ihn denn da jetzt oder sie denn da weg von diesem Handy? Also ich weiß nicht, ob Sie da noch irgendeine Empfehlung zu haben, was man am besten machen kann, außer vielleicht von sich selbst als Vorbild voranzugehen oder?
Ja, man muss Vorbild sein, man muss interessiert sein an letztlich den aktuellen Entwicklungen, so wie ich das gerade versucht habe, auszugestalten. Und gleichzeitig muss man aber auch dann als Elternteil, ich sag mal, ein bisschen oldschool sein. Also schon darauf hinweisen, dass solche Fähigkeiten wie Lesen, wie Handwerken, wie sich irgendwie manuell zu beschäftigen, dass das ganz wichtig ist, im Prinzip einfach auch für Kinder, und dass das dann entsprechend auch attraktiv gestaltet wird, dass Kinder da entsprechend für begeistert werden.
Ja, vielleicht hilft es ja manchmal auch, das zu verstehen, warum ich das Handy so toll finde. Hat jetzt mir beispielsweise auch geholfen, dass ich sage, okay, es geht jetzt Dopamin, es geht um mein Belohnungssystem, und jetzt weiß ich, warum das Handy so hinterhältig ist.
Ja.
Okay, haben Sie noch irgendeine Empfehlung für jung, alt, wie auch immer, irgendeinen Input, den wir auf jeden Fall mitnehmen sollten?
Na, ich würde einfach sagen, wichtig ist es, dass man Kontrolle über sein Handy bekommt und dass jeder im Prinzip mal schauen sollte, dass er vielleicht mal auf sein Display schaut, um genau mal zu differenzieren, welche Apps brauche ich im Prinzip, also was ist für meinen Alltag wichtig, das kann die Banking-App sein, das kann die Messenger-App sein, gar keine Frage, aber was sind so gesehen auch meine sogenannten Junk-Apps, also was sind die Zeitfresser-Apps? Das sind häufig die Gaming-Apps, das sind gerade bei jungen Männern die Sportwetten-Apps etc. Also was tut mir gut und was weniger gut, um dann mal einfach so ein Stück weit so ein Bildschirm-Cleaning zu betreiben, dass es wieder einen guten Überblick darüber gibt auf dem Smartphone-Bildschirm, was bringt mir wirklich im Leben einen gewissen Mehrwert und was ist eher nachteilig für mich im Alltag. Und da ist schon viel mit gewonnen, und wenn ich dann auch gleichzeitig auf meine Bildschirmzeiten achte, ist es wirklich so, dass da, so wie ich das gerade versucht habe zu skizzieren, ein hoher Gewinn an Lebensqualität einfach auch entsteht.
Sehr schön, das ist doch eine gute Perspektive. Ja, die Lebensqualität, die wollen wir doch alle haben. Und das nicht digital, sondern vielleicht 1:1.
Absolut, so würde ich sagen. Also da einen guten Kompromiss zu finden, die Vorteile des Handys für sich zu nutzen und gleichzeitig aber auch die Kontrolle über sein Handy zu behalten, das ist das, wo jeder darauf hinarbeiten sollte im heutigen Zeit.
Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wer noch Fragen hat, kann gerne oben in den Shownotes nachgucken, sind die entsprechenden Links verlinkt. Danke und heute nicht mehr so viel Zeit am Handy verbringen. Ne?
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.